Wenn Sie in Gottesdiensten der Dritten Welt sind, wird Ihnen auffallen, dass Sie nirgendwo einen Gottesdienst finden, wo nicht jeder eine Bibel dabei hat. Es ist immer gut zu kontrollieren, ob die Prediger das Wort Gottes predigen. Das ist auch bei uns ein guter Brauch. Und schlagen Sie auf, Apostelgeschichte 8 von Vers 26 bis Vers 40. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Das ist genau das Gebiet, wo heute diese Kämpfe sind, diese Häuser in die Luft gesprengt werden, wo diese unterirdischen Tunnel gegraben werden. Dort unten hat sich das alles abgespielt. Und Philippus stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandaze, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist, Heilige Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen? Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis nach Caesarea kam. Liebe Schwestern und Brüder, Sie ahnen nicht, wie ich das genieße in diesen Tagen auf dem Schönblick. Das ist wunderbar. Umsorgt, umhegt, in herrlichen Gemeinschaft. Bei mir ist das so eine Urangst, die ich habe. Manche von Ihnen kennen das. Passiert ja manchmal auf Freizeiten, glücklicherweise passiert das bei den Ehepaaren nicht, dass man in einem Zimmer zusammengestopft wird mit wildfremden Menschen. Wenn wir als Reisen machen, dann lasse ich dieses schwierige Geschäft mit den Singles meine Frau machen. Das ist nämlich so kompliziert und jeder hat da so einen Horror davor, wenn ich mit einem Fremden in ein Zimmer muss. Wie geht das denn auch? Ob wir zusammenpassen, ob das gut geht? In einem kleinen Landgasthaus in Amerika ist das mal passiert, dass zwei Geschäftsleute, wildfremde Geschäftsleute, in einem Zimmer zusammen logieren mussten. Jeder hat ein Aber dagegen und dann merken sie, sie sind beides Christen. Und aus dieser Begegnung hat Gott etwas gemacht, aus einer unwillkommenen Begegnung. Das große Missionswerk der Gideons ist daraus entstanden. Zwei Christen, die sich getroffen haben, wider Willen. In einer kleinen Dachstockwohnung in der Nähe von Stuttgart vor einigen Jahren trafen sich ein paar Leute und hatten die Idee, ein Missionswerk zu gründen. Es war wirklich armselig und kümmerlich. Aus diesem abendlichen Zusammensein ist das Riesenmissionswerk der Deutschen Missionsgemeinschaft entstanden. So schafft unser Gott, dass er aus ganz kleinen Anfängen etwas ganz Großes machen kann. Sie können gar nie groß genug davon denken. Ich sah neulich an der Straße ein Schild, hier kocht der Chef. So ist das bei uns Christen, wenn wir Gott machen lassen in unserem Leben. Wenn der Chef selber anfängt, aus unserem schwachen Leben etwas zu machen, so war es auch bei Philippus, dem Evangelisten, dem Diakon. Mein erster Punkt ist geführt. Keiner von uns weiß, was eigentlich da passiert ist. Ein Engel sprach zu Philippus. Ich habe mir es oft gewünscht, dass ein Engel mir auch so klar sagen könnte, was der Wille Gottes ist. Ich wusste es oft nicht. Ich glaube, keiner von Ihnen hat das an den schwierigen Entscheidungen des Lebens so erfahren, dass ein Engel so sichtbar unter uns war und uns geraten hat. Wenig später heißt ja auch, der Geist trieb den Philippus. Er soll sich zu diesem Wagen halten. Aber es muss ich auch gestehen, dass mit dem Heiligen Geist und der Führung durch den Heiligen Geist ist ja auch unter Umständen eine schwierige Sache. Sie haben sicher auch schon Leute kennengelernt, die wirklich das Blaue vom Himmel herunter geredet haben und behauptet haben, das sei vom Heiligen Geist. Und dann hat man gemerkt, dass das vorne und hinten nicht zutraf. Manche haben Prophetien gegeben, man hat genau gespürt, das ist ein überspanntes Gemüt, das seine eigenen Empfindungen erzählt. Darum ist so wichtig, wie kann Gott uns mit seinen Gedanken treiben? Wie kann er das tun? Auffallend ist ja, was hier geschieht, diese Führung durch den Geist Gottes geht nie mit unseren Wünschen und Empfindungen einher. Das ist ganz wichtig. Der Paulus sagt, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, dann müssen wir unsere fleischlichen Empfindungen töten. Der Geist Gottes steht im Kampf mit unseren fleischlichen Empfindungen. Also ganz einfach kann man es hier erklären, der Philippus war in einer blühenden Evangelisationsarbeit in Samaria. Da kamen viele Menschen zum Glauben, der wurde überall gebraucht, dort musste es organisiert werden, viele Drangen kamen, die Versammlungen waren überfüllt und ihn drängt es plötzlich in die Wüste zu gehen. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde gebraucht, ich werde dort sein, wo die vielen Menschen sind. Meinen Sie, das sind Kennzeichen vom Heiligen Geist, dass es gegen den Strich unseres Denkens geht. Steht noch da, in die Wüste, die öde ist. Wunderbar, dass man das Regen des Geistes immer stärker in seinem Leben empfinden kann, besonders beim Bibellesen. Eine große Hilfe ist es auch, wenn wir uns an gläubige Schwestern und Brüder wenden und die um Rat fragen. So wurde es in der Apostelgeschichte oft gemacht. Es ist gut, sich nicht bloß auf seinen eigenen Kopf zu verlassen, sondern Rat einzuholen bei solchen, die wirklich im Glauben stehen. Beim Paulus haben wir was ganz Ähnliches. Auf seiner Missionsreise durch Kleinasien muss was ganz Schlimmes passiert sein. Das war für ihn eine ganz schwere Enttäuschung. Er hat eigentlich geplant gehabt, in die reichen landwirtschaftlichen Gebiete oben im Schwarzen Meer zu gehen und dort zu evangelisieren. Und dann heißt plötzlich, der Geist Gottes wehrte mir's. Waren das Räuberbanden? Wurde er selber krank? Irgendwas wurde ihm aus den Fingern geschlagen, hat gemerkt, das ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat mich gehindert. Interessant ist, dass in den großen Missionsbewegungen auch die großen Pioniere Gottes oft wider ihren Willen geführt wurden. Man kann eine ganze Reihe von berühmten Namen erwähnen, dass ein David Livingston nach China wollte. Das war seine Idee, ich möchte Missionar in China sein. Gott hat ihm die Tür zugebaut. Und dann war es der Geist Gottes, der ihn zum großen Missionar in Afrika machte. Also es geht manchmal ganz unbequem zu, wenn der Geist Gottes uns führt. Adoniram Tschatzen und seine großartige Frau, die hatten so viel probiert, nach Indien hineinzukommen. Es war alles zugemauert und zum Schluss haben sie nur noch ein Schiff bekommen, das ist dorthin gefahren, wo sie nie hin wollten, nach Burma. Und dort sind sie gleich ins Gefängnis gekommen. Es war der Platz, wo Gott ihn gebraucht hat. Lass dich vom Geist Gottes führen und treiben. Nicht nach deinen Launen und Wünschen. Es gibt ein Liedvers, Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein. Ich kann den Geist Gottes nur empfinden, wenn ich meine natürlichen Wünsche begrabe und mich ganz Gott zur Verfügung stelle und ihm allein diene. Und dann kann Gott uns gebrauchen und uns groß machen. So war es beim Philippus, so ist er hinuntergegangen nach Gaza. Jetzt kommt mein nächster Punkt. Erwählt. Also geführt, das war ein Geheimnis, dass Gott aus kleinen Anfängen was ganz Großes machen kann, wo unsere Person ganz klein und unwichtig gemacht wird. Das ist ein Kennzeichen durch die ganze Bibel hindurch. Das nächste, erwählt, ist ja schon ein Geheimnis um diesen Superminister der Königin Candace, der das Wirtschaftsministerium verwaltete und das Finanzministerium. Die hatten damals noch Schätze, während bei uns nur noch Schulden zu verwalten sind. Und dieser Minister hatte auf eine merkwürdige Weise, wieder wissen wir es nicht, das sind ja Geheimnisse in der Bibel, eine Sehnsucht, die nirgendwo befriedigt werden könnte. Ich denke, dort in dem damaligen Äthiopien standen so viele Götzentempel und Götzenbilder herum und Zauberpriester taten ihr Werk. Aber dieser Minister sagt, geht mir weg, ich suche mehr. Was ist denn dieses Suchen? Paulus verwendet gern ein Wort, das Gott uns erwählt hat vor Anbeginn der Welt. Wir fangen da gern grübeln an. Statt im Lobpreis dafür zu danken, dass Gott in unserem Leben schon begonnen hat, durch unsere Voreltern eine Spur zu legen, eine Sehnsucht zu haben in Kindertagen, dass wir ihn suchen, ihm nachgehen. Dieser Superminister hat eine weite Reise gemacht bis nach Jerusalem. Das waren etwa 2000 Kilometer. Stellen Sie mal vor. Und das mit den damaligen Verkehrsverbindungen. Wenn er Pferde nahm, das war gar nicht leicht, wo die wieder gedrängt werden konnten und Futter bekamen bei diesen großen Wüstenstrecken. Und dann kam der Schock seines Lebens. Vielleicht hat er noch von der Königin von Reich Arabien viele Jahrhunderte früher, die zu Salomo etwas kam, etwas gehört von diesem Jerusalem. Und wie er nach Jerusalem kam und hinaufzog mit den Scharen und Gott preisen will, da tritt ihm ein Tempelwächter in den Weg und sagt ihm ein Wort. Das hat ihn tief getroffen. Du darfst hier nicht in den Tempel hinein. Steht 5. Mose 23, Vers 2. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Es war damals an den Frauenhöfen so Usus, dass die großen Hofbeamten Eunuchen waren. Luther hat das in der Luther-Übersetzung verschwiegen. Dort, wo bei uns Kämmerer steht, steht in der englischen Bibel, in all den, und natürlich in der Ursprache, ein Eunuch. Jetzt hat er so gesucht nach Gott und jetzt wird er nicht reingelassen in den Tempel. Ist gut, wenn man nicht gleich rebelliert, sondern wenn man weitersucht. Und sicher im Basar hat er mit anderen gesprochen und da hat ihm einer gesagt, du müsstest eben den Propheten Jesaja lesen. Warum denn gerade den Propheten Jesaja? Da steht nicht bloß dieses Wort drin, das wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, dass die Heiden einmal eingeladen sind und nach Jerusalem ziehen, sondern das steht auch von den Eunuchen in Jesaja 56, Vers 4 und 5. So spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und in meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Es hat sicher eine Beziehung gehabt. Wir wissen nicht genau, was der Anstoß war. Jetzt saß er auf dem Wagen und las den Propheten Jesaja und versteht ihn nicht. Der Philippus war ja kühn. Wenn er neben dem Wagen herlief, war er ganz überrascht, dass er in dieser öden Wüste plötzlich diesen prächtigen Wagen trifft. Und dann läuft er so nebenher. Interessant, damals hat man laut gelesen. Das empfehle ich Ihnen auch für Ihre Bibellese. Wenn Sie laut Bibel lesen, kriegen Sie viel mehr mit. War im Altertum ein Brauch, dass man laut gelesen hat. Im stillen Lesen fliegt man viel zu viel drüber weg. Und jetzt hört Philippus, wie der die Worte liest. Er kann es kaum fassen, dass da einer genau diesen Abschnitt vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53 liest, aus dieser Jesaja-Rolle. Die hat viel Geld gekostet. Und jetzt fragt er diesen Superminister, verstehst du auch, was du liest? Also, das ist eine unverschämte Frage. Passen Sie auf, wenn Sie in der Eisenbahn jemanden fragen, der Ihnen gegenüber sitzt und da in seinem Krimi schmökert, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Der haut Ihnen eine runter und sagt, halten Sie den Mund und kümmern Sie sich um Ihre eigenen Sachen. Aber es ist interessant, der Geist Gottes hat ihn mutig gemacht und hat ihn getrieben. Und der Kämmerer aus dem Mohrenland ist glückselig. Verstehst du es? Kannst du es mir erklären? Komm und sitze auf den Wagen. Sie müssen wissen, wenn Sie ein Zeuge von Jesus sein wollen, Sie müssen niemand bereden, Christ zu werden. Sie können überhaupt nur Menschen zu Jesus führen, wo der Vater im Himmel schon vorher gezogen hat. Es hat noch nie einer anders gekonnt. Keine Corrie ten Boom und kein Billy Graham. Niemand kann das. Kein Ulrich Parzani und kein Theo Lehmann. Wo der Vater zieht, aber es sind ganz viele Menschen, wo Gott schon am Werk ist, in ihren Nachbarschaften, in ihrer Familie und ihren Kollegen. Machen Sie sich ran an die und helfen Sie denen zum Verständnis dessen, wo Sie schon ganz nah dabei sind. Mein Bruder Kurz kommt viel mit einflussreichen Geschäftsleuten zusammen und hat eine ganz große Missionsarbeit daraus entwickelt und hat immer gesagt, wir Christen reden oft viel zu viel und wir achten gar nicht darauf, dass viele dieser Leute, die wir als ungläubig bezeichnen, schon ganz nah davor stehen. Wir müssen bloß richtig zuhören, welche Fragen sie eigentlich haben. Stattdessen überladen wir sie mit einer Fülle von Mitteilungen, die sie gar nicht verstehen. Seelsorgerlich zuhören und dann ihnen zu sagen, was los ist. Da sind wir schon beim letzten Punkt. Er wird gewiss, also geführt, erwählt, gewiss gemacht. Das ist das Werk des dreieinigen Gottes, heute im Dreieinigkeitsfest. Erinnern wir uns, wie Jesus sich offenbart und Schuld vergibt, wie Gott zieht, wie der Heilige Geist gewiss macht. Was kann denn der Philippus noch tun? Er kann nur erzählen und sagt, Jesus ist die Antwort. Denn der Kämmerer stellt die entscheidende Frage, von wem handelt denn das alles? Von dem Propheten oder redet er von jemand anderem? Gibt's noch jemand anderes in der Welt, das die Lösung bieten kann auf meine Lebensfragen? Ich sage, bloß Jesus. Und jetzt interessant, wie schnell das geht. Ich denke, nie wird einer von uns so schnell jemand taufen, wie es damals gelaufen ist. Stellen Sie sich mal vor, in den Kirchen, die ich kenne, den großen Erweckungskirchen, etwa in Äthiopien heute, der Kahle Heibet-Kirche, der Wort des Lebenskirche, der größten und einer der schnellst wachsenden Kirchen, da warten die ein halbes Jahr, ist gut, ein halbes Jahr nach der Entscheidung für Jesus, bis man jemand tauft. Und dort wird Unterricht gemacht, da werden die Leute geprüft, ob sie das auch wirklich umsetzen in die Tat. Und dort ging so Schlag auf Schlag. Aber der Heilige Geist macht das ganz schnell. Es ist wirklich wie ein Blitz. Wenn einer Jesus erkennt, dann versteht er plötzlich die ganze Bibel. Und da, wo er vorher lauter Fragen sah an der Schöpfungsgeschichte und an den Wundern und manches nicht begriffen hat, wie das einmal mit dem jüngsten Gericht sein soll, er hat eine Zentralschau. Er versteht plötzlich alles und er stellt sein Leben unter Jesus. Wieder, wir können nur Hilfsdienste tun, wenn wir Menschen zu Jesus führen. Der Heilige Geist selbst, es hat uns in diesen Tagen sehr beschäftigt in der Apostelgeschichte, das Werk des Heiligen Geistes immer so beschrieben, dass es durch das Bibelwort geschieht. Der Geist Gottes wirkt im Wort. Das sind Worte voller Geist und Leben. So hat Jesus von seinen Worten gesagt, voller Lebendigkeit. Und Gott macht das bei suchenden Menschen in einem Nu ganz ist das, das hat Jesus in Johannes 14, Johannes 16 gesagt, als das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt hat. Was wird der Heilige Geist tun, der Tröster, der Heilige Geist? Er wird mich verherrlichen. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen Sie vom Heiligen Geist haben. Aber das ist das, was Jesus sagt. Daran erkennt man den Heiligen Geist, dass er nur ein Thema hat. Das Wort der Schrift zu erklären, auch die dunklen Stellen des Alten Testaments und in allem uns Jesus den Heiland groß zu machen, der meine Schuld vergibt, der mein Leben neu macht, der mich birgt, wenn ich sterbe und der mich absolut gewiss macht darin, dass ich glauben und fassen kann, auch über alle Zweifel und Anfechtungen hinweg. Was da mit ganz kleinen Schritten angefangen hat, an einer öden Stelle der Wüste bei Gaza. Denken Sie daran, wenn heute der Name Gaza fällt. Das war das große Werk der Weltmission. Und wenn Sie es immer wissen, das sind nicht die Missionsgesellschaften, die das machen. Hier kocht der Chef. Mission ist Chefsache. Das ist bis heute, auch in all unseren evangelistischen Unternehmungen, so wunderbar, dass der Herr selber wirkt, dass er Menschen zieht. Und das macht uns mutig, wir zum Zeugnis. Anderen weiter zu erzählen, ja, wir kennen Jesus. Der lebt, das ist der Sohn Gottes. Und du darfst ihn auch finden und erkennen und anbeten. Den Herrn, deinen Heiland, was kann aus den kleinen Anfängen ihres Glaubenslebens Großes werden, wenn sie sich treiben lassen und führen lassen vom Geist Gottes. Amen.